Man muss eben extrem kundenorientiert sein. Man kann nicht nur seinen Träumen oder seinen Beliebheiten nachgehen, sondern man muss wirklich schauen, was braucht der Markt. Und schlussendlich, die Kunden müssen mit dem, was du machst, zufrieden sein.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die SWZ trifft. Heute sind wir in Brixen zu Gast im Unternehmen Microtech. Mir gegenüber sitzt Federico Giudice Andrea. Er ist Gründer und Präsident von Microtech. Mein Name ist Silvia Sant'Andrea, ich bin Redakteurin bei der Südtiroler Wirtschaftszeitung und ich darf unseren Gast begrüßen. Hallo Herr Giudice Andrea, danke, dass Sie sich die Zeit für dieses Gespräch nehmen.
Hallo, danke und schönen. Also auch ich möchte alle herzlich begrüßen, alle Zuhörer.
Federico Giudice Andrea ist 1955 in Brixen geboren. Er hat Elektroingenieurwesen in Padua studiert. Im Jahr 1980, mit 25 Jahren, machte er sich selbstständig. Er gründete das Unternehmen Microtech gemeinsam mit Paul Durst und Hans-Jörg Thaler. Diese sind heute nicht mehr Teil des Unternehmens. Heute zählt Microtech mehr als 480 Mitarbeitende weltweit. 2023 setzte das Unternehmen 100 Millionen Euro um. Microtech ist Weltmarktführer bei Anlagen zur optischen Erkennung von Holzeigenschaften. Federico Giudice Andrea ist außerdem Mitglied des Kammerrates der Handelskammer Bozen. Bis März war er Präsident des Südtiroler Wirtschaftsrings. Zuvor war er Präsident des Unternehmerverbandes Südtirol. Giudice Andrea ist außerdem bekannt für seine Leidenschaft für Kunst. Im vergangenen Jahr kaufte er die Rechte am künstlerischen Nachlass des niederländischen Künstlers Maurits Cornelis Escher. Herr Giudice Andrea, ich möchte heute mit Ihnen darüber sprechen, wie es Ihnen gelungen ist, ein Unternehmen von Null auf aufzubauen, über Innovation, über Ihre Leidenschaft für Kunst und auch über ein Startup, in dem Sie mitarbeiten. Zunächst würde mich aber etwas anderes interessieren, und zwar wir sitzen hier bei Microtech direkt an Ihrem Schreibtisch. Und bei einem Vorgespräch wurde mir gesagt, dass Ihnen dieser Schreibtisch fast schon heilig ist. Möchten Sie mit unseren Hörerinnen und Hörern kurz teilen, was die Geschichte hinter diesem Schreibtisch ist?
Ja, dieser Schreibtisch ist das gleiche Modell wie der Schreibtisch von Olivetti, vom Ingenieur Olivetti. Und ich habe immer diesen Ingenieur sehr bewundert, eben für seine Pionierarbeit im Bereich der Computerwelt. Und der Computer allgemein. Und ich hatte auch die Ehre und auch das Vergnügen, für Olivetti kurz zu arbeiten. Und ich war wirklich von diesem Unternehmen extrem angetan. Und ich habe es wirklich sehr immer stark bewundert. Leider hat Olivetti dann nach dem Tod von Herrn Olivetti dann eben andere Wege eingeschlagen, ist dann in Richtung Telefonie gegangen. Und somit ist eigentlich dieses Riesen-Know-how, das damals in Ivrea aufgebaut wurde, verloren gegangen.
Als ist Ihnen dieser Schreibtisch wirklich?
Und dieser Schreibtisch erinnert mich eben an diese Zeit, erinnert mich auch an Herrn Olivetti und somit ist das für mich immer noch, und ich nehme das ist der Schreibtisch, den ich jetzt schon über 45 Jahre habe, also somit ist er mir auch sehr wichtig.
Fast so alt wie das Unternehmen Microtech. Ja, ja, ja. Genau, Sie haben direkt nach Ihrem Studium das Unternehmen gegründet. Wie kam es denn dazu?
Ich hatte das Glück, dass ich in Padua einer der ersten Ingenieure war, die mit einem Mikroprozessor umgehen konnten. Damals, der Mikroprozessor wurde von Intel entwickelt in den Ende der 70er Jahre. Und ich hatte das Glück, dass eben einer meiner Professoren war mit Federico Faccin befreundet. Das war der Erfinder des Mikroprozessors und hatte somit die Handbücher der ersten Mikroprozessoren. Und ich hatte eben das Glück, dass ich auf der Uni in einem Kurs den Umgang mit dem Mikroprozessor erlernt habe und somit in der Lage war, eben mit diesem Mikroprozessor einen Computer zu bauen. Damals waren diese Geschichten von eben jungen Ingenieuren, die im Keller einen Computer aufgebaut haben. Das war ein bisschen auch unsere Geschichte. Ich hatte damals eben viele Angebote aus Italien, aus Deutschland, aber ich wollte in Südtirol bleiben. Und ich hatte zwei Freunde, eben Paul Durst und Hans-Jörg Thaler. Paul war Diplomphysiker, hatte Optik in Gießen studiert. Der Hans-Jörg war Sohn der Vater hat ein kleines Sägewerk hier in Brixen. Und somit haben wir damals die Entscheidung getroffen, den Versuch zu starten. Damals hat man zu so einem Unternehmen nicht Startup gesagt, aber heute würde man sagen, es war ein Startup. Und haben eben damals 1980 Microtech gegründet. Microtech heißt eben Microprocessor Technology, war eben die Idee, den Mikroprozessor in die Industrie zu bringen. Und speziell natürlich, weil wir, der Paul war Optiker, ich hatte auch auf der Uni mich mit Bildverarbeitung auseinandergesetzt und so war die Idee, diese Methoden der optischen Erkennung in die Industrie zu bringen. Und natürlich hier in Südtirol, was gab es da? Gab es eben damals hauptsächlich Sägewerke und Obstverarbeitung und in diesen zwei Bereichen haben wir angefangen.
Bevor wir detaillierter über die Anfänge Ihres Unternehmens sprechen, würde ich Sie bitten, unseren Hörerinnen und Hörern ganz kurz in 2 bis 3 Sätzen zu erklären, was Mikrotech genau macht. Sie sind ja in einer Nische tätig. Nur ganz kurz, was macht das Unternehmen? Welchen Geschäftsbereich?
Ich habe es ja vorher vielleicht angedeutet, eben diese optische Methoden zur Erkennung der Eigenschaften von eben Werkstoffen, also in diesem Fall biologische Werkstoffe, das ist eben Holz und Obst, biologischen Charakter, das heißt, jedes Stück ist anders. Das ist ein bisschen anders wie eben in der klassischen Industrie, wo sie bei der Qualitätskontrolle alle Stücke gleich sind. Bei Holz und bei Food, bei Obst im Allgemeinen ist jedes Stück anders, aber doch hat es Eigenschaften, hat eine gewisse Qualität. Es gibt Eigenschaften von Holz, die je nach Anwendung wichtig sind. Zum Beispiel, wenn ich ein Fensterkantel baue, dann sollten keine Äste drauf sein. Und deswegen ist das Messen dieser Eigenschaften etwas, was in der Industrie notwendig ist. Und wir haben die ersten Scanner, also die ersten Geräte gebaut, die damals über optischen Methoden, also Kameras, Fotodioden, LEDs, eben diese Eigenschaften aufgenommen haben und somit von einem Brett oder von einem Baumstamm oder von einem Apfel sagen, wie groß er ist, als allererstes, aber dann auch, welche Qualität hat er. Ist er, hat er Fehler, hat er Äste, hat er Risse, hat er Harzkern oder beim Äpfel, ist er rostig, wo ist der Stingel und wie groß ist er und wie ist die Farbenverteilung. Alle diese Sachen messen wir eben im Durchlauf und somit können wir eben Anlagen steuern, sodass Holz oder Obst sortiert wird oder eben optimal zugeschnitten wird oder eine optimale Anwendung findet.
Um also auch Ressourcen zu sparen.
Schlussendlich geht es um das Sparen von Ressourcen im Sinne, dass man versucht, dass jedes Holzstück der richtigen Anwendung zuzubringen und somit so wenig wie möglich schlussendlich Abfall zu haben.
Kommen wir zurück zu den Anfängen von Mikrotech. Was ist Ihnen denn von den ersten Jahren im Unternehmen so in Erinnerung geblieben? Was ist Ihre stärkste Erinnerung daran?
Ja, natürlich war das keine einfache Sache. Ich kann mich erinnern, wo wir zur Bank gegangen sind und um einen Kredit gefragt haben. Da haben sie uns dann nicht gerade ausgelacht, aber halt schon eigentlich gesagt, dass das sowas Banken nicht machen. Eben, wenn keine Sicherheiten da sind, wird einfach kein Geld hergeliehen. Und das war natürlich für uns am Anfang sehr schwierig. Wir hatten natürlich, muss ich auch sagen, leider ist dann 1983 Paul Durst in einem Autounfall eben auf der Rückfahrt von einem Serviceeinsatz tödlich verunglückt. Und das hat natürlich das alles noch schwieriger gemacht, weil er war natürlich der Erfahrer, er war 5 Jahre älter wie ich, hatte auch mehr Erfahrung. Und der Hans-Jörg Thaler hatte dann ein Sägewerk in Österreich aufgebaut und ist somit auch dann nach Österreich. Und wo ich dann allein war, war das natürlich sehr, sehr schwierig. Aber ich hatte auch, muss ich sagen, vom Anfang an gar nicht daran gedacht, dass ich war mehr ein Techniker, nicht? Ich war auch in der Gruppe der Techniker, der mit der digitalen Elektronik umgehen konnte. Aber es ist so gekommen und wir hatten schon 2, 3 Mitarbeiter und dann haben sie mich gefragt, ja, was tun wir jetzt? Und ich habe gesagt, ja, ich versuch's halt nicht. Und somit hat es dann langsam, also sind wir organisch immer leicht gewachsen und schlussendlich haben wir dann angefangen zu exportieren. Unsere Geräte hatten eben am Markt schon auch Erfolg und somit sind wir langsam eben dann nach Österreich, nach Deutschland, dann nach Skandinavien und dann in die ganze Welt.
Sie haben gesagt, Sie waren vorher eher der Techniker unter den 3 Gründern. Wie sind Sie denn vom Techniker zum Unternehmer geworden? Heute gehören Sie ja zu den wahrscheinlich erfolgreichsten Unternehmern Südtirols.
Ja, das Interessante ist, für mich war das ja ein Sprung ins kalte Wasser. Aber ich hatte höchstwahrscheinlich irgendwelche Eigenschaften, dass ich halt mit Kunden umgehen konnte. Und das war vielleicht das, was mich am meisten geholfen hat. Ich hatte von Anfang an, war mir klar, dass der Kunde das Zentrum des ganzen Geschäfts ist. Also der Kunde muss schlussendlich zufrieden sein und wir müssen Sachen machen, die die Kunden brauchen. Und das waren eigentlich die zwei Sachen, die ich als Techniker mir so ausgedacht hatte und eigentlich genau die zwei wichtigen Elemente sind, die ein Unternehmen erfolgreich machen. Man muss eben extrem kundenorientiert sein. Man kann nicht nur seinen Träumen oder seinen Beliebheiten nachgehen, sondern man muss wirklich schauen, was braucht der Markt und schlussendlich die Kunden müssen mit dem, was du machst, zufrieden sein.
Würden Sie sagen, dass diese Nähe zu den Kunden und auch vielleicht eben zu dem, was der Markt braucht, ausschlaggebend für den Erfolg von Microtec über die Jahre war?
Ja, sicher, die Technik spielt eine große Rolle. Also wenn die Maschinen nicht funktionieren, dann können sie noch so kundenorientiert sein. Aber das ist das Allerwichtigste. Aber natürlich die Technik, es müssen Maschinen sein, die performen, die also praktisch das, was sie versprechen, auch halten. Aber natürlich speziell in diesen Bereichen, das sind Nischenbereiche, wo alles auch angepasst werden muss. Das ist ja kein, wie man so schön sagt, B2C-Marke. Wir verkaufen nicht den Endverbrauchern, sondern wir verkaufen anderen Unternehmen, die natürlich, die Maschinen müssen an ihren Bedürfnissen angepasst werden. Und das ist natürlich ein etwas, was speziell kleinere Unternehmen stark machen kann, weil größere Unternehmen haben Schwierigkeiten, den Kunden alles anzupassen. Und das war eigentlich unsere Stärke. Und deswegen sind wir auch in dieser Nische dann auch groß geworden.
Mittlerweile ist das Unternehmen sehr stark gewachsen. Würden Sie heute sagen, dass es anfangs leichter war, das Unternehmen zu führen, weil es eben an weniger Standorten tätig war, weniger Mitarbeitende hatte? Oder ist es heute leichter, vielleicht weil Sie anders organisiert sind?
Das sind einfach ganz andere Aufgaben. Natürlich als kleines Unternehmen hat man Riesenschwierigkeiten. Also man muss das alles finanzieren, das ist alles nicht einfach. Auch die ganze Entwicklungstätigkeit ist natürlich sehr, sehr aufwendig. Und als kleines Unternehmen kann man natürlich in diesen Technologien, die rasant wachsen und sich rasant entwickeln, ist es sehr schwierig für kleine Unternehmen da dabei zu bleiben. Aber natürlich auch als größeres Unternehmen gibt es große Herausforderungen. Da spielt dann die Kommunikation eine wichtige Rolle. Wenn jetzt viele Leute im Unternehmen müssen miteinander reden, die müssen miteinander kommunizieren. Und das sind eben die Herausforderungen. Und natürlich, wenn man dann jetzt dann über das Unternehmen hinaus andere Unternehmen integrieren will, mit anderen Kulturen, die weit weg sind, das wird dann wieder eine riesige Herausforderung. Also die Herausforderung ist, es sind immer wieder neue Herausforderungen. Ich könnte nicht sagen, dass eine leichter wie die andere ist. Es ist immer schwierig.
Auf jeden Fall sind Sie mitgewachsen mit dem Unternehmen.
Ja, nein, natürlich, ja, aber schlussendlich, wie gesagt, zählt die Kundennähe und natürlich auch, muss auch sagen, und natürlich auch, was ganz wichtig ist, sind die Mitarbeiter. Also sie können nur, ein Unternehmen kann nur so gut sein wie ihre Mitarbeiter. Und somit ist das natürlich auch ein ganz wichtiger Aspekt, dass man auch intern in den Unternehmen die Prozesse richtig gestaltet, dass man auch motivierte Mitarbeiter hat. Aber das ist eben in der Technik nicht ganz so schwierig, weil speziell wenn man mit der Technik weit nach sich stark entwickelt, also Techniker lieben ja, dass sie vorne dabei sein können. Und das ist eben eine Stärke von Microtec. Wir sind wirklich in unserem Bereich die Besten auf der Welt und das natürlich motiviert unsere Mitarbeiter. Das ist wie bei einem Formel 1 Rennen, will man auch mit dem Team im Team sein, das gewinnt. Und das ist etwas, das wir in Microtec sehr stark fühlen, wo wir uns auch mit unserem Marktbegleiter, mit unseren Mitbewerbern dauernd vermessen. Und das sind eben Firmen aus der ganzen Welt. Wir haben Mitbewerber aus Skandinavien, aus Deutschland, aus USA, die natürlich auch in der Technik die Technik auch beherrschen. Und wir müssen halt immer besser sein. Und das ist natürlich so eine Aufgabe, ein Techniker ist da sicher interessiert und es ist ein großer Reiz, eben versuchen, besser wie die anderen zu sein.
Um besser als die anderen zu sein, muss man ja auch innovativ sein als Unternehmen und eben gerade Ihnen wird ein Riecher für Innovationen nachgesagt. Woran erkennen Sie denn Innovationen, bei denen es sich wirklich lohnt, dran zu bleiben?
Nein, gut, die Technik entwickelt sich, speziell in meinem Bereich hat sie sich ja extrem entwickelt. Wenn ich an die ersten Mikroprozessoren denke, mit 64K und heute die Speichermöglichkeiten, die heute ein klassischer PC hat, das hat sich rasant und gewaltig entwickelt. Da muss man halt immer dabei sein. Das ist auch wichtig, dass man sich dauernd auch weiterbildet und auch natürlich auch junge Leute ins Unternehmen bringt, die natürlich dieses Wissen, die Halbwertszeit von Wissen ist heute, früher hat man als Ingenieur etwas gelernt und konnte das ganze Leben mit diesem Wissen umgehen. Heute ist die Halbwertszeit vom Wissen viel kürzer. Das heißt, schon nach 10 Jahren ist das, was du auf der Uni gelernt hast, eigentlich nicht mehr wichtig. Also es gibt neue Sachen und da musst du halt immer dabei sein. Und das geht hauptsächlich über, indem man sich mit jungen Leuten wieder auseinandersetzt. Das ist ganz wichtig. Und natürlich muss man aber auch eben diesen Riecher haben, was die Kunden brauchen, weil nur Technologie allein ist nicht genug. Du musst auch Sachen entwickeln, die der Markt braucht. Und das ist etwas, was vielleicht eben das Allerschwierigste ist, zu verstehen, welche der Technologien, die eben auf den Markt kommen, welche kann man eben für etwas anwenden, was den Kunden einen Nutzen bringt.
Wie verstehen Sie konkret, was der Markt braucht?
Da ist der Kontakt mit den Kunden das Allerwichtigste. Also man muss ins Feld, man muss eben rausgehen, man muss mit den Kunden reden, man muss bei den Inbetriebnahmen der Maschinen auch dabei sein, man muss verstehen, man muss eben, das funktioniert von zu Hause nicht, da muss man raus in die Welt.
Wie viel Zufall steckt denn in Innovation?
Natürlich, man braucht auch Glück, also ohne, das ist, aber das ist auch etwas, ja, es ist auch oft, es ist schwierig, wissen Sie, in die Zukunft zu schauen, zu sehen, was sich in Zukunft entwickeln wird, wie das Sägewerk oder das Obstmagazin der Zukunft ausschaut, das kann man sich zwar vorstellen, aber natürlich braucht man auch ein bisschen Glück, dass das effektiv dann in diese Richtung geht, aber das ist auch ein bisschen, da braucht es ein bisschen einen Riecher, nicht? Und natürlich und Glück, ja.
Lässt sich Innovation in einem Unternehmen irgendwie erzwingen?
Natürlich gibt es Methoden, mit denen man Innovation fördern kann. Aber schlussendlich liegt das bei den Personen. Also sie brauchen Personen, die eben innovativ sind, die auch die entsprechende Fantasie haben und die auch die entsprechende Kenntnisse haben. Also Innovation, wissen Sie, Thomas Edison hat gesagt, und einer der größten Erfinder der Glühbirne, hat gesagt, dass eben ein Produkt, bis es auf den Markt kommt, ist 1% Inspiration. Das heißt eben die Idee und 99% Transpiration, also Schweiß, Arbeit. Also natürlich braucht es Ideen, aber es braucht dann die entsprechende Geduld und auch die Ausdauer, an dieser Idee zu arbeiten. Und eben die letzten 10% einer Entwicklung sind die allerschwierigsten. Das Ganze dann stabil machen, das Ganze so weit zu bringen, dass es schlussendlich dann jahrelang funktioniert. Und das ist etwas, was natürlich sehr viel Ausdauer braucht.
Es heißt oft, dass je größer ein Unternehmen wird, desto schwieriger werde es, innovativ zu sein, weil es eben träge wird, weil so Entwicklungen langsamer vonstatten gehen. Wie kann denn ein großes Unternehmen trotzdem innovativ bleiben? Mikrotech ist ja ein sehr gutes Beispiel dafür.
Ja, natürlich ist das stimmt. Also man wird in einem größeren Unternehmen, wenn man dann anfängt, Strukturen aufzubauen, Prozeduren, man braucht dann viele Meetings, nicht so wie in einem kleinen Unternehmen, wo man mit dem gleichen Zimmer sitzt und alle kriegen alles mit, nicht? Da braucht es einfach auch diese Momente der Kommunikation und das verlängert natürlich dann die Prozesse. Aber auf der anderen Seite ist es wie beim Radlfahren, nicht? Natürlich, wenn einer allein fährt, dann muss er halt gegen den Wind großen Aufwand machen. Aber wenn man jetzt in der Gruppe arbeitet, hat das auch wieder Vorteile, weil da mehrere Köpfe mitdenken und das kompensiert. Und das sehen Sie ja beim Radrennen. Bei den Radrennen ist es so, dass meistens die Gruppe schneller ist wie der Einzelne.
Wie muss denn das Arbeitsumfeld in einem Unternehmen sein, um Innovationen zu fördern?
Natürlich, es braucht diese die Kultur des Scheiterns, wissen Sie, nenne ich das immer. Es ist so, wer innovativ ist, macht auch viele Fehler. Und jetzt natürlich, wenn Sie jedes Mal einen Mitarbeiter, weil er mal etwas macht, das nicht funktioniert, gleich kreuzigen, dann fördern Sie die Innovationskultur im Unternehmen nicht. Das Unternehmen muss sehr tolerant sein, muss einfach erlauben, dass man auch Fehler macht, weil ohne dem kann man keine Innovation machen.
Also Fehler zulassen und auch vielleicht mal scheitern.
Ja, die Kultur des Scheiterns. Also man muss im Unternehmen auch eine Kultur haben, wo eben Leute, die eben was wagen und es vielleicht nicht so rauskommt, wie sie es sich gedacht haben, nicht gleich, gekreuzigt werden oder gleich bestraft werden. Nicht überhaupt. Das muss einfach im Unternehmen, in der Kultur des Unternehmens, ist dort ein ganz wichtiges Element, diese Kultur, dass man das Scheitern akzeptiert.
Fehlt diese Kultur des Scheiterns in einigen Unternehmen? Wie sehen Sie das in Südtirol?
Das ist allgemein ein bisschen ein Nachteil, den wir Europäer gegenüber den Amis haben. Nicht? In Amerika ist das Scheitern etwas ganz Normales. Da ist es ganz normal, dass wenn einer mal was Falsches macht als Start-Upper, dass er gleich dann nicht gleich negativ irgendwo bewertet wird. Nicht? Das ist bei uns allgemein ein bisschen, das ist in unserer mitteleuropäischen und europäischen Kultur ein bisschen nicht so entwickelt. Bei uns ist es so, wenn man einmal einen Fehler gemacht hat, dann bleibt er länger hängen, sagen wir so, nicht? Und das ist vielleicht etwas, was auch in einem vielen Unternehmen noch so ist, aber das ist ein ganz wichtiges Element, um eben Innovation zu machen, muss man Fehler akzeptieren.
Wie sehen Sie im Allgemeinen, wie stark ist der Innovationsgeist in Südtirol ausgeprägt, in Südtirols Unternehmen?
Ich finde, Südtirol hat einen sehr starken Innovationsgeist. Ich glaube, das kommt auch ein bisschen, weil wir eben als Bergvolk, nicht, also in den Tälern, in den Bauernhöfen, ist dann ja gewohnt, innovativ zu sein, weil da muss man alles selber machen. Nicht? Und das merke ich, das habe ich oft gesehen, und das sehe ich auch, wenn wir jetzt unsere schwedischen oder finnischen Kollegen oder kanadischen Kollegen sehen, habe ich schon den Eindruck, dass wir Südtiroler, sagen wir, etwas flexibler sind, dass wir auch Sachen angehen, die nicht gerade zu unserem Aufgabenbereich gehören. Das ist auch wieder so ein Thema in der Innovation. Man kann nicht einfach, auch wenn man muss da oft Probleme lösen, die nicht gerade zu deinem Fachbereich gehören. Und da kann man natürlich sagen, ich warte, dass jetzt der Kollege oder dass ein anderer das jetzt macht, aber oftmals braucht es nur ein bisschen Einsatz und dann kann auch das lösen, da ist man viel schneller. Und das ist etwas, was wir Südtiroler schon haben. Also ich habe Kunden in Australien, die, wenn es um eine Inbetriebnahme geht, mich sagen, ich möchte einen Südtiroler als Monteur haben oder als Inbetriebnehmer und nicht einen Kanadier, weil die sind flexibler.
Aha, weil der Ruf praktisch.
Ja, und dann kommt vielleicht auch was dazu, dass wir hier in Südtirol eben gewohnt sind, dass es mehrere Kulturen gibt. Mhm. Also wir leben ja in einem Umfeld mit zwei Kulturen, zwei Sprachen. Und deswegen ist für uns, wenn man mal von zwei weiß, ist es ja kein Problem, dass vielleicht eine dritte, eine vierte da ist, nicht? Und das sind vielleicht Unternehmen, wie zum Beispiel aus Frankreich oder kann man sagen auch in Deutschland, die eben nur immer nur eine Kultur gesehen haben. Der Schritt von einer auf zwei ist schwieriger wie von zwei auf mehrere. Und das hilft uns auch immer.
Okay. Noch zum Thema Forschung und Entwicklung. 2021 wurden in Südtirol, das sind die aktuellsten Zahlen, weniger als 1% des BIP für Forschung und Entwicklung ausgegeben. Anderswo hingegen liegt eben diese Zahl bei 2 oder 3%. Woran hapert es denn?
Ich kenne diese Zahlen. Ich bin immer etwas skeptisch, weil, wissen Sie, diese Zahlen, das sind offizielle Zahlen. Ich glaube, in unserem Land, in Italien speziell, ist ja das Entwickeln in einem Unternehmen, wird ja nicht gefördert. Also es wird sogar bestraft. Das heißt, wenn Sie Kosten haben für Forschung und Entwicklung und diese aktivieren, dann zahlen Sie praktisch mehr Steuern. Deswegen haben Unternehmen, die erfolgreich sind, die eben schon viel Steuern zahlen, die Tendenz, alle Kosten, die für Forschung und Entwicklung betreffen, gleich als Kosten zu deklarieren, was man auch machen kann, ist aber voll legitim. Und eben vielleicht in anderen Staaten, wo man eben das eher fördert, dass diese Kosten aufgezeigt werden, dass dann höhere Zahlen rauskommen. Ich glaube, ich habe immer eines gesehen. Wenn wir den Export Südtirols im Hightech-Bereich anschauen, dass sich der sehr wohl sehr auch mit anderen Regionen Italiens, aber nicht nur Italiens, aber auch im Ausland vergleichen. Und wie kann man einen Hightech-Export zusammenbringen, ohne dass man Innovation macht? Also ich glaube, dass diese Zahlen sicher nicht ganz falsch sind, aber dass da nicht die richtige Realität Südtirols abgebildet wird. Ich glaube, dass in Südtirol die privaten Unternehmen in Wirklichkeit viel mehr Forschung und Entwicklung machen, wie eben aus den offiziellen Zahlen rauskommt.
Und diese einfach nicht als solche deklarieren.
Ja.
Was sollte oder kann denn die Politik tun, um eben Innovation, Forschung und Entwicklung zu erleichtern?
Ja, ich habe eines ganz einfach gesagt, wenn man die Forschung und Entwicklung, sagen wir, steuerlich begünstigen würde in einem Unternehmen, bin ich überzeugt, dass relativ schnell viele Unternehmen viel mehr Forschung und Entwicklung ausweisen würden. Also das habe ich einmal einem Assessor für Innovation gesagt, dass wo er diese Zahl am schnellsten raufbringt. Aber es sind nur Zahlen. Mhm. In Wirklichkeit, was die Politik sehr wohl machen kann, ist eben die Unternehmen fördern. Natürlich auch geht es darum, Grundlagenforschung. Also die Universität ist ein ganz wichtiger Schritt. Endlich werden wir jetzt in Südtirol eine Ingenieurfakultät haben. Das ist ein ganz wichtiger. Auch der Neutech-Park und die öffentlichen Institutionen sind wichtig. Also es geht ja, Unternehmen sind ja sehr lösungsorientiert, sind sehr angewandt, nicht, und es soll ohne weiteres auch in Südtirol Forschungseinrichtungen geben, die etwas weiter weg sind von der Anwendung, aber sich mehr den Grundlagen zuwenden, weil das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt. Also es braucht auch diesen Teil, und der wurde in Südtirol auch in den letzten Jahren stark entwickelt, aber weiterhin soll man eben die Unternehmen, die F&D, Forschung und Entwicklung machen, weiterhin unterstützen. Ich muss sagen, Südtirol unterstützt sie gut. Es gibt Gesetze zur Förderung von Forschung und Entwicklung in Südtirol, die relativ einfach sind und die eigentlich auch zu diesem Erfolg gebracht haben. Also Microtech hätte ohne dem berühmten 14er-Gesetz vielleicht, wäre nicht in der Position, die sie heute ist. Also wir wurden sehr stark vom Land unterstützt, und ich kann mich da wirklich nicht beklagen. Und wichtig ist, dass es so weitergemacht wird. Es gibt oft die Tendenz, diese Fördermaschinen zu reduzieren, und man sollte sie statt zu reduzieren sogar eigentlich erweitern.
Forschung und Entwicklung spielt wahrscheinlich auch bei Ihrem Startup eine wichtige Rolle. Sie haben das Startup Hydrocell, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, mit zwei weiteren Südtiroler Unternehmern gegründet, mit Karl Manfredi und Walter Huber. Und gemeinsam möchten Sie ein Steuergerät für Wasserstoff- und Elektroantriebe entwickeln. Und der Fokus liegt auf dem maritimen Bereich. Wie kam es denn zur Gründung dieses Startups?
Ja, wir bauen ja CT-Scanner für Holz, und ist eine Firma zu uns gekommen, die wollte eigentlich die gleiche Technologie zur Prüfung von Wasserstoffspeichern verwenden. Und da bin ich zum ersten Mal mit der Wasserstofftechnologie in Kontakt gekommen. Ich war, muss ich sagen, fasziniert von dieser Technologie, weil sie effektiv die einzige Speichermöglichkeit für Energie ist, die absolut, würde ich sagen, aus ökologischer Sicht absolut neutral ist. Das heißt, da wird Wasser gespaltet und mit elektrischer Energie, und das wird dann wie bei einer Brennstoffzelle wieder zusammengeschmolzen, also die zwei, die Wasserstoff und Sauerstoff, und da kommt wieder Wasser raus. Also das ist ein Prozess, der einfach keinen Abfall hat. Und das hat mich eben fasziniert, und ich bin von dieser Technologie überzeugt, dass die in Zukunft eine große Rolle spielen wird, bei der Speicherung von Energie, aber auch in der Mobilität. Heute ist, sagen wir, die Batterie hat eine höhere Effizienz, und somit laufen alle den batteriegetriebenen Elektrofahrzeugen nach. Aber ich bin überzeugt, dass das langfristig wird auch die Wasserstofftechnologie eine wichtige Rolle haben, und im maritimen Bereich ganz als allererstes, weil dort einfach das Verhältnis Gewicht zu Energie eine wichtige Rolle spielt, und da hat Wasserstoff große Vorteile. Und somit, und auch die Ladezeit, also bei den Booten, die Boote haben, speziell wenn sie jetzt im wirtschaftlich genutzt werden, also dann haben die nicht so viel Zeit, können sie nicht lange bei Ladestationen verweilen, und somit gibt es bei den Booten einfach einen stärkeren Antrieb, sich Richtung Wasserstoff zu entwickeln. Und da kam eben die Idee, ich kenne Walter Huber schon seit vielen Jahren, weil er Leiter vom Wasserstoffzentrum in Bozen war. Und ich hatte eben schon die Gelegenheit, eben im Zuge dieser Kooperation damals mit der Firma, die eben die Wasserstofftanks scannen wollte, hatte ich mit ihm Kontakt. Und da haben wir gesagt, irgendwo sollte man nicht nur das in der Forschung, also Südtirol war ja eben in der Forschung ziemlich intensiv dabei, hat auch vieles geleistet im Bereich von der Entwicklung von Wasserstofftechnologie über das Wasserstoffzentrum in Bozen. Und da hat mir der Walter Huber gesagt, wir sollten nachher mal unternehmerisch das einmal angehen. Und das habe ich dann als gute Idee gefunden. Wir haben dann den Karl Manfredi, der ist dann auch dazugekommen, aber auch, ist auch ein begeisterter Wasserstofffan. Und wir haben jetzt dieses Unternehmen gegründet und wir sind dabei, diesen Antrieb, diesen Wasserstoffantrieb mit dieser Steuerung, dieser innovativen Steuerung, jetzt fertig zu entwickeln. Und ich hoffe, dass wir nächstes Jahr unseren ersten Prototypen im Wasser haben. Ja.
Woher nehmen Sie denn die Zeit für all das, für all Ihre Projekte und Ämter?
Ja, man muss sich das nur gut einteilen.
Okay.
Ich finde jetzt schon die Zeit.
Sprechen wir zum Ende noch über Kunst. Das ist eine Ihrer großen Leidenschaften. Sie haben im vergangenen Jahr die Rechte des niederländischen Künstlers Maurits Cornelis Escher gekauft. Warum kauft man denn die Rechte eines Künstlers? Was bedeutet das?
Ich kenne MC Escher, also Maurits Cornelis Escher, habe ich schon als Student, ich war 17 Jahre alt, wo ich zum ersten Mal ein Bild von Escher gesehen habe. Ich war fasziniert von diesem Künstler, von diesen speziell diese paradoxen Strukturen. Also diese Escher ist der Künstler des Unmöglichen, nicht? Er macht Bilder, die, wenn man sie am Anfang anschaut, schaut alles normal aus, aber wenn man da genauer hinschaut, merkt man, dass das alles unmöglich ist, was da dargestellt wird. Und eben das Darstellen des Unmöglichen hat mich eben damals schon fasziniert, weil das hat eben auch mit Innovation zu tun. Innovation ist ja etwas, wo man auch Sachen macht, die am ersten Anblick unmöglich aussehen, nicht? Und ich habe dann angefangen zu sammeln. Und ich bin halt so ein Sammlertyp, der halt sehr systematisch sammelt, und habe mich eben nur auf diesen einzelnen Künstler konzentriert. Einfach, weil er mir gefallen hat. Also am Anfang war das wirklich nur, weil ich seine Bilder liebte. Also ich habe seine Bilder sehr geliebt und ich liebe es immer noch. Ja? Und dann ist das eben so weit gekommen, dass ich dann damals war der Künstler auch nicht so bekannt, somit war das Sammeln auch nicht so schwierig. Er ist nicht ein Grafiker, und das heißt, von jedem Bild gibt es ja mehrere Exemplare. Und da habe ich eine relativ große Sammlung erworben. Und dann habe ich angefangen, Ausstellungen zu machen. Ich habe dann eine erste Ausstellung hier in Rodeneck, das war 2001, glaube ich. Und dann habe ich, Escher ist der Künstler, der Mathematiker, der Wissenschaftler. Und da wurde ich eben auch einmal eingeladen zu einem, es gab in Rom einen Kongress, einen Mathematikkongress. Und da über einen Mathematikerfreund habe ich dann eine Ausstellung in Rom eben bei diesem Kongress gemacht und dann später auch bei Jahr der Kristallographie in Reggio Emilia. Und diese Ausstellungen hatten einen riesen Erfolg, obwohl es kleine Ausstellungen waren, ohne große Werbung. Und da habe ich eben gesehen, dass der Künstler sehr wohl das Publikum anspricht. Und da eben dann habe ich dann angefangen, immer mehr Ausstellungen zu machen. Das ist ja quasi dann zu einer, ist quasi was Professionelles geworden. Und mir gefällt es, ich mache das sehr gerne, ich komme da mit Leuten in Kontakt, die eben im Bereich der Kunst, Ausstellungen, ich bin auch Vizepräsident vom Museum.
Genau.
Also und das ist eine ganz andere Welt wie die der Technik, aber das ist für mich wie ein Ausgleich, ich mache das sehr gerne. Und eben bei Escher ist ja der Künstler, der Technik und Kunst verbindet. Und somit habe ich da ein Verbindungselement, wo ich zu diesen Personen, auch von diesen Personen akzeptiert werde, weil sonst als reiner Techniker würden mich ja die Künstler vielleicht nicht so, sagen wir, mich nicht so ansprechen. Und wie gesagt, das ist für mich ein bisschen ein Ausgleich. Und eben, weil ich jetzt dann angefangen habe, Ausstellungen zu machen und ich dann mit der Escher Foundation in Kontakt, immer wieder in Kontakt war, und wo es sich ergeben hat, dass die Escher Foundation die Rechte verkauft hat, habe ich mir gedacht, eigentlich könnte ich das dann vielleicht auch das erwerben und somit das Ganze runter machen, das ganze Geschäft um die Ausstellungen, weil ich dann auch die Rechte besitze. Und da geht es auch darum, ich möchte ja diesen Künstler, heute ist ja alles sehr digital, auch in der Kunst. Es gibt diese Ausstellungen, diese immersiven Ausstellungen, Virtual Reality und das alles. Und da ist Escher ja perfekt. Das ist eigentlich der perfekte Künstler, um sich mit diesen Technologien eben Kunst darzustellen. Und dazu braucht man eben auch die Rechte. Und da habe ich mir eben gedacht, ich mache das und gehe und fange das jetzt wie ein dieses neue Abenteuer an, indem ich versuche, Escher zu digitalisieren. Ja.
Was bedeutet es aber konkret, die Rechte am Nachlass eines Künstlers zu besitzen?
Das heißt, ein Künstler nach seinem Tod gibt es für 70 Jahre das Copyright. Das heißt, jeder, der ein Bild oder ein Werk von Escher darstellen will, in einer Zeitung oder in einem Buch oder in einer Ausstellung, muss die Rechte, man muss fragen. Aha. Muss beim Copyright Holder nachfragen, und der kann sagen, ja, okay, machst du oder machst du nicht. Und muss meistens auch was dafür bezahlen.
Und Sie sind also der Besitzer dieser Rechte.
Und ich habe mit zwei anderen Sammlern, zwei amerikanischen Sammlern, habe ich diese Rechte erworben. Und somit sind wir eigentlich die eben bestimmen, welche Ausstellungen gemacht werden, welche Bücher über Escher gemacht werden dürfen, welche Bilder veröffentlicht werden. Und somit haben wir eine gewisse Kontrolle über die Kunst des Künstlers, ja, über seine Werke.
Herr Giudice Andrea, damit kommen wir auch schon zum Abschluss unseres Gesprächs. Wir stellen da unseren Gesprächspartnern immer drei kurze Fragen mit der Bitte um sehr kurze Antworten, gerne auch nur in ein paar Wörtern. Meine erste Frage an Sie ist: Angenommen, Sie müssten eine Biografie über sich selbst schreiben, wie würde der Titel lauten?
Geht nicht, gibt's nicht.
Mit wem würden Sie mal gerne zu Abend essen?
Ja, da sind viele, sicher mit Wilde, mit einem Mathematiker, ja, mit berühmten Wilde zum Beispiel, Henry Wilde, ja.
Und was ist der beste Ratschlag, den Sie bisher bekommen haben?
Eigentlich, ich habe ihn aber nicht so gefolgt, aber ein Spruch, der mir damals, speziell als Junger, an dem ich immer sehr gehalten habe, war: Lebe versteckt, aber ich habe das dann nicht gemacht.
Vielen Dank, Herr Giudice Andrea, für dieses interessante Gespräch, und weiterhin alles Gute.
Danke.
Danke an alle, die uns zugehört haben. Die nächste Folge des Podcasts erscheint in 2 Wochen. Wenn Sie in der Zwischenzeit Lust auf mehr Interviews und Berichte aus Südtirols Politik und Wirtschaft haben, dann gibt es jeden Freitag eine druckfrische SWZ. Oder Sie können uns online unter www.swz.it besuchen. Bis zum nächsten Mal, machen Sie es gut.